Wir schauen uns auch regelmäßig Aktien an, bei denen es gerade nicht so toll läuft. Und heute geht es um ganz große Weltmarktführer. Ja, lieber Tim, wir schauen uns ja auch regelmäßig Aktien an, bei denen es gerade nicht so gut läuft oder auch schon längere Zeit nicht gut läuft, die aber auch große Namen sind. Und ja, einen Namen kommen wir gerade sicher nicht vorbei, das ist die Boeing, oder?
Ja, klar. Das ist auch dramatisch. Da ist ja angeblich schon der zweite Whistleblower gestorben. Und da ranken sich halt auch so Gerüchte, was ist da eigentlich los? Das ist eben einer, das sind zwei Leute, die ausgepackt haben aus dem Inneren von Boeing und sagen, hey, da ist Schlamperei, Qualitätsmängel und da gab es ja verschiedene Vorfälle, zum Beispiel ist die Tür rausgeflogen in einem Flug, die Räder abgefallen beim Start irgendwie und auf dem Flughafen gefallen und hat Autos zerstört hier in New York. Also da kommt ja jeden Monat ein neuer Krisenfall raus, zum Teil wird es auch vertuscht, zum Teil kamen Vorfälle gar nicht ans Tageslicht. Und da war kürzlich in der New York Times ein Artikel, die haben versucht, da zu recherchieren und haben noch weitere Skandale aufgelistet, Schadenfälle von Flugzeugen, die sehr alarmierend sind. Und da war eine ganze Liste, also von neuen Vorfällen, die wir gar nicht gekannt haben die letzten Jahre. Jedenfalls hat Boeing ein Qualitätsproblem. Ich glaube, das ist im Management auch mittlerweile bekannt und der Kurs ist brutal eingebrochen. Ich glaube, die waren mal bei $380 und die stehen jetzt heute bei 170 oder so oder 78. Also und die letzten Jahre nur Verluste geschrieben. Aber man muss dazu sagen, da gibt es einen enormen Burggraben, weil die Luftfahrtbehörden, die lassen dich ja nicht einfach Flugzeuge bauen, da brauchst du viel Erfahrung, da gibt's so ein Auditing und in den Markt kommt man einfach nicht rein, da gibt's die zwei Großen, die Boeing und die Airbus, die beherrschen im Grunde den Markt für die zivile Luftfahrt, aber auch im Bereich Militärtechnik sind die beiden gut unterwegs und insofern die letzten Jahre bei Boeing nur Verluste, die letzten Jahre also Milliardenverluste, gigantisch, die haben auch zwei Abstürze gehabt von neueren Maschinen und das wird jetzt aufgearbeitet. Da gibt's so einen Watchdog von den Behörden in USA, die nehmen das unter die Lupe, die beobachten die Vorgänge. Da muss jetzt alles genehmigt werden. Da gibt's jetzt viel mehr Bürokratie und das wird auch sehr aufwendig und teuer werden. Aber die alten Zeiten werden auch wieder zurückkommen. Da gehe ich fest von aus. Wenn man sich mal so Historien anschaut von so großen Weltkonzernen, da gibt's immer wieder Krisen und meistens werden die auch dann wieder abgehakt und dann 5 Jahre später, 4 Jahre später, 10 Jahre später ist das abgehakt und vergessen und dann gibt's vielleicht auch hoffentlich wieder neue Rekordgewinne. Aber die Krise zieht schon lange hin und so einen Tiefpunkt genau zu erwischen, das ist schwierig. Aber Langfristanleger schauen sich sowas natürlich an.
Aber auch bei der Aktie gerade, natürlich Airbus wird es entsprechend freuen und der Aktienkurs wahrscheinlich besser entwickelt wie bei Boeing. Aber was müssen die machen, um das Ruder rumzureißen? Und du sagtest schon, Langfristanleger sicher auch spannend, aber auch in so einem extremen Fall wie bei Boeing, wo es sicher ja Jahre oder Jahrzehnte dauert, so eine Krise wegzumachen, findest du das nach wie vor eine interessante Aktie?
Ja, auf jeden Fall, weil der Burggraben halt vorhanden ist. Konkurrenz gibt's im Grunde nicht. Die können da nicht eindringen so schnell in den Markt. Auditprozesse, die dauern Jahre und die kosten sehr viel Geld und das ist im Grunde also ein enormer Burggraben. Und aus dem Grund, die haben ihre Aufträge, die arbeiten die Aufträge ab, aber die haben jetzt höhere Kosten, weil die können halt nicht jetzt schlanke Strukturen schaffen, Kosten sparen, sondern die müssen Kosten im Grunde ausbauen. Also das kann noch eine längere Durchstrecke werden. Und so genau, um ehrlich zu sein, wissen wir das alle nicht. Aber wenn man sich die Historie anschaut, so ein traditioneller Produzent dürfte es auch wieder die Kurve kriegen, davon ist auszugehen.
Ja, und dann hast du uns noch zwei Titel von der Konsumseite mitgebracht, zum einen Starbucks und zum anderen auch McDonald's. Ja, was ist bei den zweien das Problem?
Ja, der Konsument ist ein bisschen vorsichtiger geworden. Starbucks ist viel stärker eingebrochen als McDonald's. Und die müssen sich neu aufstellen, vielleicht ihr Menü überarbeiten, was sie so anbieten an Getränken und Speisen und so. Irgendwie scheinen sie da auch nicht den Zeitgeist erwischt zu haben oder auch, viele Leute drehen jetzt auch den Dollar zweimal um und überlegen sich, wegen der Inflation, vielleicht weil sie auch die Konjunktur abkühlt und so. Die leiden. Also bei Starbucks, da ist weniger Schwung drin im Umsatzgewinn und ist schwierig geworden. Der Gründer hat sich auch zu Wort gemeldet und hat Vorschläge gemacht. Der Howard Schultz, der war auch zwischenzeitlich mal wieder Vorstandschef geworden. Also Starbucks kriselt. Das ist nicht so einfach. Die haben auch steigende Personalkosten, weil die sich gewerkschaftlich organisieren. Und natürlich auch die Mieten, hohe Mieten für die ganzen Geschäfte, Filialen. Also die haben einiges an Optimierungspotenzial. Die müssen sich auch neu erfinden mit eben neuen Ideen und so, neue Trends erwischen. Und McDonald's, die hatten einfach ein schwaches Quartal. Die haben aber seit 47 Jahren die Dividende erhöht. Die Dividende ist irgendwo so bei gut 2%. Und das ist eigentlich total der stabile Wert, weil 90% geht zurück auf Mieteinnahmen, Lizenzeinnahmen durch dieses ganze Franchise-Modell. Ein absolut eigentlich stabiler Wert. Die haben so viele Filialen, die haben alle anderen Fast-Food-Ketten abgehängt. Ich glaube, 42.000 Filialen hat McDonald's und Weltmarktführer. Die holen schon die Kinder ab mit ihrer Werbung, wobei die da auch ein bisschen zurückgerudert haben nach hoher Kritikrate und so. Aber die sind im Grunde sehr gut verankert. Aber die spüren auch ein bisschen so eine Konjunkturabschwächung. Aber ich glaube, die kriegen das auch wieder gebacken. Viele Value-Menüs kosten jetzt auch mittlerweile $10, wenn du mit der Familie dahin gehst. Überleg mal, bist du $40 los auf einen Schlag. So günstig ist das auch nicht mehr.
Also in der Schweiz wären $10 ja noch begrüßenswert. Also wir sind ja da schon sehr weit über den 10 Franken.
Ja, klar. In der Schweiz ist das nochmal mehr. Aber die arbeiten dran, die wollen jetzt auch wieder so ein Menü irgendwie rein bekommen mit $5, so Flatrate irgendwie, um die Leute da wieder in die Läden zu bringen, dass die da noch zusätzlich irgendwas bestellen. Also die müssen sich auch neu erfinden, ein bisschen. Das ist die ganze Wirtschaft, das Unternehmertum ist immer wieder neu ausrichten, was Neues rausbringen, das Interesse wecken, die Werbung anpassen und so. Ist auch nicht so einfach.
Ist bei beiden Werten auch das Problem, insbesondere vielleicht bei Starbucks auch ein bisschen mehr, dass die extrem schnell gewachsen sind und auch daher die große Kostenblöcke herkommen? Oder siehst du das eher ein kleineres Problem?
Ja, genau. Manchmal wachsen sie auch zu schnell und dann müssen sie sich wieder anpassen. Ich habe jetzt auch gesehen, in Manhattan sind einige McDonald's-Filialen geschlossen worden die letzten Jahre. Wahrscheinlich, weil es einfach zu teuer ist auch. Genau, die wachsen zum Teil zu schnell, machen zu viele Filialen in der Nähe auf von bestehenden Filialen, dass sie sich sogar selbst Konkurrenz machen. Also zum Teil ist es auch absurd, zum Teil gab es sogar fast gegenüber auf der anderen Straßenseite auch eine Starbucks-Filiale, also das hat zum Teil keinen Sinn gemacht, klar, ja.
Und dann hast du noch einen Titel aus einer ganz anderen Branche mitgebracht, da war ich etwas überrascht, die Intel.
Ja, die haben Trends verschlafen und Nvidia und in Taiwan gibt's Produzenten, die waren fortschrittlicher mit ihren Chips und schnellere Chips gebaut, gerade für AI und für ja im Bitcoin-Bereich und so, die waren einfach denen voraus. Aber Intel baut ganz viele Fabriken, die sind jetzt in Diskussionen, weitere zu bauen. Ich glaube, in Magdeburg eine für über 30 Milliarden wird dann eine Fabrik gebaut. In Deutschland, wo der deutsche Staat auch Zuschüsse gibt. Und da ist auch so ein Welthandelskrieg ausgebrochen zwischen China einerseits, Amerika andererseits und auch Europa. Die versuchen alle bei den Chips vorne mit dabei zu sein, vergeben große Förderungen in Milliardenhöhe. Davon könnte Intel profitieren, weil die greifen da einiges ab an Fördergeldern. Aber die gehen natürlich auch ins Risiko, wenn du so eine neue Fabrik baust. Also das ist total interessant. Ich muss selbst dazu sagen, ich habe die Intel, die war vor ein paar Jahren mal bei 60, jetzt stehen sie bei 30. Also ich stehe da deutlich im Minus, ich selbst, ja. Aber ja, bei $30, die greifen also, die stellen sich neu auf und haben einen neuen Vorstand und ich hoffe, das kriegen die auch in den Griff.
Also auch eine Aktie für Value-Investoren, auch mal dabei bleiben und mal aussitzen aus deiner Sicht.
Ja, aber gut, wenn man das KGV bei so einigen Werten sich anschaut, oder bei Boeing, da gibt's im Grunde gar kein KGV, wenn die halt noch Verluste machen, oder jetzt bei Intel, Das ist also, mal auf den ersten Blick sieht das absurd bewertet aus. Und Intel zahlt auch keine Dividende und so, oder Boeing. Also ein Value-Investor für, naja, die nächsten 5 Jahre könnte man da vielleicht Value sehen, die nächsten 4 Jahre. Aber die müssen jetzt erstmal viel Geld in die Hand nehmen.
Ja, und gerade bei Intel hast du das schon angesprochen, gibt sicher verschiedene Gründe, warum es gerade nicht so läuft. Also zum einen das KI-Thema vielleicht zu spät gesehen oder auch verschlafen. Ist es dann vielleicht nicht sinnvoller, gerade auf andere Pferde zu setzen in dem Bereich?
Ja, man kann das machen. Man kann da auch Nvidia sagen, okay, die lege ich mir nebendran. Aber die ist halt auch verdammt gut gelaufen. Da hast du auch ein sehr, sehr hohes KGV. Aber bislang haben die alles richtig gemacht. Total eigentlich überraschend. Vor 10 Jahren hätte keiner geahnt, dass die so abgehen. Im Grunde wie Schmidts Katze an der Wall Street. Und die Gewinne sind explodiert bei denen. Man kann sich überlegen, vielleicht so ein Sanierungsfall wie Intel, was er ja wirklich auch ist, und dann so ein Erfolgskonzern nebeneinander packen. Dann streut man auch ein bisschen die Risiken. Ja, und ist bei beiden vielleicht mit dabei, wenn Intel saniert wird und die neuen Fabriken laufen und so. Das kann man auch machen.
Und dann hast du zu guter Letzt uns noch einen Turnschuhfabrikant, wenn man so will, mitgebracht. Machen natürlich sehr viel mehr als nur Turnschuhe und waren in Europa sehr stark in der Presse, was den Fußball angeht und die Ablösung der deutschen Nationalmannschaft durch Adidas. Es ist Nike, aber bei denen läuft es eigentlich nicht so gut gerade, oder?
Richtig, da hat sich auch das Geschäft abgeschwächt. Ihr habt ja auch Konkurrenten aus der Schweiz, diese On-Schuhe sehe ich jetzt mehr und mehr hier in New York und so. Da gibt's und dann Lululemon, da gibt's also von allen Seiten, da wird gekämpft mit harten Bandagen. Also das ist nicht so einfach geworden. Wenn du überlegst, so ein Sneaker kostet auch $150 oder so, so Teenager gucken sich da auch um, müssen dann auch irgendwo doch sparen und gehen dann halt dann irgendwo günstiger einkaufen oder probieren mal eine neue Marke. Also die Nike hat sich auch mehr als halbiert von der Spitze. Und das ist ein Weltkonzern, immer noch ein Weltmarktführer. Aber die haben versprochen, dass sie einiges investiert haben. Wenn man die Quartalsberichte liest, der Vorstand ist total euphorisch und sagt, wir haben gelernt aus der Misere, Stagnation, Umsatzergebnis. Also das war früher unvorstellbar. Und die haben wahrscheinlich jetzt auch, was du angesprochen hast, mehr in Werbung investiert mit dem DFB, diesen 100 Millionen geben sie aus jedes Jahr, damit sie da die deutsche Nationalelf ausstatten können. Die nächsten 7 Jahre, glaube ich, haben sie Adidas ausgestochen. Die hatten, wenn es stimmt, in der Presse 50 Millionen bezahlt pro Jahr. Also Nike hat es verdoppelt, das Budget, und der DFB hat es dankend angenommen. Genau, also wir müssen sehen, ich habe auch Nike persönlich, muss dazu sagen, viele, viele Jahre. Läuft jetzt momentan nicht so gut, aber langfristiger Chart, wenn dir das anguckst, ja, Wahnsinn. Also ich glaube, die werden das auch wieder hinkriegen. Sport ist ein Megatrend, Sport ist gesund, die Leute wollen Sport machen und wollen auch sportlich gekleidet sein. Also ich glaube, die kriegen es wieder auf die Reihe.
Ist die schon so tief, wenn du sagst, du hast die schon selber und auch schon etliche Jahre, ist die dann schon so tief, dass du sagst, du kaufst da schon zu, oder bist du noch weiter an der Seitenlinie und wartest vielleicht noch günstige Kurse ab?
Ach, ich kaufe jetzt mal zu, aber auch für kleine Beträge. Vielleicht, du, so einen Turnaround kriegt man nie richtig hin. Vielleicht, wenn da einer noch ein bisschen mehr Geduld hat oder man legt so einen ganz scharfen, so einen Limitkurs rein, ja, der unter dem aktuellen liegt. Und dann lässt man die Laufzeit lange und dann kann man vielleicht doch ein paar günstiger noch als zurzeit es sie gibt. Aktien abstauben von Nike, auch bei den anderen Werten. Vielleicht kann man sich da auf die Lauer legen, mit einem ganz scharfen Limitkurs, Kaufkurs eingeben und Gültigkeit machen, die nächsten, was weiß ich, 6 Monate oder so. Aber auch dann, also man fühlt sich bei so Turnaround-Geschichten oft, naja, wie so ein, naja, eigentlich schon wie so ein Idiot, weil oft geht's dann noch weiter runter. Und das, also ein Charttechniker müsste dann auch so einen Herzspezialisten nebendran haben. Weil, also so Leute, die auf Charts schauen, das ist nicht so einfach, auch emotional durchzustehen, sowas.
Ja, der Herzspezialist war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ist auch immer mal schön, gefallene Stars anzuschauen mit dir zusammen. Herzlichen Dank, lieber Tim, für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal hier bei Wall Street Live mit Tim Schäfer. Herzlichen Dank.
Danke, David.